Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Übermorgen ist es 5 Jahre her, dass David Bowie mit 69 an Krebs starb. Und Geburtstag hätte er auch gehabt diese Woche. Der wandlungsfähigste aller Popstars, Major Tom, Ziggy Stardust, Thin White Duke, von dem nicht wenige Fans und auch Kollegen immer mal wieder sagten, Bowie habe ihnen das Leben gerettet oder zumindest den Mut gegeben, sie selbst zu sein und sich zu akzeptieren. Als Nerd, als Außenseiter, als anders als die anderen, als schwul oder lesbisch oder bi oder trans, als queer. Katrin Dreckmann ist Medien- und Kulturwissenschaftlerin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, hat über Popkultur und auch Bowie geforscht und geschrieben und als Co-Autorin ein Buch in Arbeit mit dem Titel Queer Pop, das nächstes Jahr erscheint. Was ist das für ein Phänomen, das Sie da untersuchen? Was ist Queer Pop?
Queer ist schon seit dem späten 19. Jahrhundert abwertend gegenüber Sexuellen verwendet worden und hat sich erst in den 1990er Jahren eigentlich rehabilitiert mit den sogenannten Queer Studies oder der Queer Theory in den USA. Die Vertreterinnen dieses Forschungsansatzes feiern eben genau die Abweichung von der sexuellen Norm und befragen Vorstellungen von Normativität und Normierung und weiten den Begriff entsprechend aus. Wenn man jetzt das im Zusammendenken mit Popmusik oder Popkultur, kann man eigentlich sagen, dass Popmusik und Popkultur jenseits tradierter Geschlechterrollen und sexueller Identitäten gefordert wird. Also dass es um eine Popmusik geht und Popkultur geht, die nicht heterosexuelle Formen von Begehren hervorhebt und eben aber auch Gefühle von Scham, Entrüstung, Angst, Scheitern und Depressionen in queeren, trans- und Intersex-Subjekten thematisieren.
Und welche Bedeutung hatte David Bowie für diese Entwicklung, dass sich das öffnet? War der Glamrock der 70er, zu dem er auch gehörte, schon eine frühe Form des Queer-Pop?
In gewisser Weise ja, wobei es ja dann historisch nicht ganz richtig ist, den Begriff darauf zu setzen. Aber was man eben sagen kann, wenn man sich mit Bowie auseinandersetzt, ist, sie hatten ja hier schon das Album, glaube ich, The Man Who Sold the World von 1971 angesprochen, mit dem Mandress von Mr. Fish, Bowie auf der Chaise Lounge mit hohen Lederstiefeln in einem präraphaelistischen Setting. Das zeigt eben das Spiel mit Identitäten, was ganz klar auch zum Oeuvre Bowies gehört, weil er eben auch immer schon das Sexuelle und die Identität und Geschlechtlichkeit als soziale Kategorie unterwandert. Das zieht sich eigentlich durch seine gesamten Alben, wenn Sie auch denken an eben Ziggy Stardust oder eben auch Major Tom, also auch diese Inspiration durch Apollo 8, diese Outer Space Ästhetik als Space Oddity oder so dann verarbeitet worden, wo es darum geht, eben eine Utopie, eine andere Ordnung zu denken als die irdische. Und das zieht sich eben durch sein gesamtes Werk. Und hat eben auch selbst was mit Pop zu tun. Also es ist etwas zwischen High und Low, es ist eben Pop. Und ja, kombiniert das sozusagen mit dem Queeren, indem es eben genau das Konventionelle unterwandert.
Und wenn wir dann in die Gegenwart springen, wer hat denn Bowies Job heute übernommen? Lady Gaga oder an wen würden Sie denken?
Ja, Lady Gaga wäre ein Beispiel. Weil wir von Bowie sprechen, finde ich irgendwie naheliegender, sich zum Beispiel mit dem Oeuvre Janelle Monáe auseinanderzusetzen, die ja ganz explizit, wenn man Kenntnis hat von dem Jumpsuit von Kansai Yamamoto, den Bowie in Auftrag gegeben hat 1972.
Mit diesen weit ausgestellten Beinen.
Erkennt man eine Parallele vielleicht in dem Video Pink mit Y geschrieben von Janelle Monáe, die sogenannte Vagina-Hose, die natürlich direkt ein Verweis auch auf den Jumpsuit von Bowie ist. Und Bowie selbst hat sich dabei inspirieren lassen von Oskar Schlemmers triadischem Ballett von 1911. Also was man hier dann eben sieht, ist genau das, also dass queerer Pop mit Pop konstitutiv eigentlich verbunden ist. Nur Janelle Monáe durch ihre offen gelebte Pansexualität und ihr zu erkennen geben als Feministin direkt darauf Bezug nimmt und es aber da nochmal neu besetzt und es versehen noch zusätzlich mit einer Geste des Black Female Empowerment.
Nun ist Queerness jeglicher Art im Pop derzeit ja nicht nur erlaubt, habe ich den Eindruck, sondern fast schon, sie gehört schon fast zum guten Ton und dass man auch offen drüber redet. Findet da auch so eine Art Kommerzialisierung des Queerness-Themas statt?
Also die Frage müsste man, glaube ich, anders stellen. Also auf der einen Seite ist es natürlich schon immer so gewesen und dazu gehört sicher auch David Bowie oder Lou Reed oder Madonna, die früh in ihren Karrieren begriffen haben, dass das Spiel mit den Codes und Accessoires der schwul-lesbischen Kultur kommerziell erfolgreich sein kann. Es war dann eben ein theatrales Spiel mit Sex und Gender und natürlich auch die öffentliche Anerkennung von homosexueller Subkultur. Es gibt dann aber eben noch eine andere Perspektive, wenn Sie an die Pet Shop Boys, Elton John, Melissa Etheridge, Jimmy Somerville, Boy George oder Katie Lang denken, die eben aus Angst vor einem schnellen Karriereende sich eben nicht geoutet haben und die sexuelle Orientierung geheim blieb. Die Fans und Rezipienten, die die Codes verstanden, die waren eben mit diesem, man kann sagen, Zusatzwissen ausgestattet, sodass sie dann eben die Pet Shop Boys und so weiter erkennen konnten, als schwule Musik in Anführungszeichen, also konnten interpretieren, was mit dem You in den Texten gemeint war, also welches Geschlecht gemeint war. Es gibt eben Möglichkeiten, auch Freddie Mercury bis zu seinem AIDS-Tod für hetero zu halten, wenn man eben genau diese Codes für Campness und schwule Dresscodes nicht erkennt. Und heute hat sich natürlich einiges verändert, auch durch Social Media, dass es eben non-binäre, trans- und genderfluide Personen wie Anoni oder Tesh Sultana oder Sophie oder eben auch Anna Calvi oder Chris von Christine and the Queens offen positionieren können als queere oder genderfluide Künstlerinnen, die massentauglich Musik machen und mit ihrer Minderheitenidentität sich offensiv in Kunst einzubringen wissen. Und dass dann dabei natürlich auch Bezüge auf frühe androgyne Künstler wie Bowie möglich sind, ist klar, und auch auf diese spezifische Ästhetik. Aber grundsätzlich hat sich das gesellschaftliche Klima einfach gewandelt und das macht es eben möglich, eine größere Bandbreite an Diversität auch medial repräsentiert zu sehen. Und das ist eben erst seit wenigen Jahren möglich und inwieweit man das dann als Mainstream bezeichnen kann, das über ein Erfolgsrezept denkbar ist, ist, glaube ich, eine schwierige Frage in Anbetracht der Tatsache, dass die mediale Repräsentation in den 70er, 80er und 90er eine komplett andere war, eben auch vor allen Dingen unter den jetzigen medientechnischen Bedingungen zu besehen.
Die Kulturwissenschaftlerin Katrin Dreckmann im Corso-Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.